Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die Nord-Süd-politische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.
Soll ich mit dem Solo anfangen oder ist egal?
Ja.
Willkommen zum Süd-Nordfunk mit seiner Januar-Ausgabe heute rund um das Freiburger Symposium Dear White People, Check Your Privilege. Diese Veranstaltung findet bereits zum zweiten Mal statt, nach einer sehr erfolgreichen Premiere im Jahr 2019. Damals war das Motto Visionen einer postrassistischen Gesellschaft mit dem Schwerpunkt Postkolonialismus. Das Freiburger Symposium Dear White People geht also in die zweite Runde. Diesmal heißt es Check Your Privilege. Es beschäftigt sich mit Critical Whiteness, Intersektionalität und Dekolonialisierung von Entwicklungspolitik. Diskursiv, ästhetisch und erlebnisorientiert soll es sein. Der Südnordfunk legt daher seinen Schwerpunkt auf kritisches Weißsein. Und das hört ihr zum Beispiel gleich in einem Interview mit dem Aktivisten Cepo Andreas Bollwinkel. Darüber hinaus werfen wir einen Blick zurück, nämlich Anna tut das mit ihrem Beitrag über die Anfänge schwarzer Initiativen in Deutschland. Aber der rote Faden der Sendung bildet ein Interview, das ich mit der Veranstalterin Johanna Dangel und einer aktiven Podiumsteilnehmerin, nämlich Isabel Ihring, über den Fokus und die Notwendigkeit eines solchen Symposiums geführt habe. Der musikalische rote Faden kommt vom Babel Project, das übrigens auch am Samstagabend, den 11. Januar, live im E-Werk spielen wird. Das ist ein Projekt rund um den in Freiburg lebenden algerischen Musiker Ahmed Abdelali. Der schuf 2017 die Initiative Babel Lokalklang, unter deren Dach Freiburger MusikerInnen aus über 15 Nationen ihre Musik zu einem neuen Klang verschmelzen. Und das klingt so. Isabel Ihring ist Sozialpädagogin an der PH Freiburg mit den Schwerpunkten Postkolonialismus und Critical Whiteness. Sie selbst hat bereits zahlreiche Rassismuserfahrungen gemacht und sie wird bei dem Panel Ich sehe was, was du nicht siehst, warum wir dringend übers Weißsein reden müssen, am 11. Januar auf dem Podium sitzen. Johanna Dangel arbeitet bei dem Freiburger Verein Zusammenleben und ist maßgeblich für die Organisation des Festivals verantwortlich.
Ist die Zielgruppe dann explizit auch weiß, oder also mindestens auch, weil die werden ja auch konkret angesprochen, check your privilege. Mhm. Und also es stellt sich ja immer die Frage bei solchen Veranstaltungen, wer kommt da? Kommen die, die es eigentlich was anginge und die das Problem haben, sage ich jetzt mal so salopp, oder kommen die, die eh sich die ganze Zeit schon damit beschäftigen und eh schon total aware sind? Und das ist ja häufig bei solchen Themen das Problem. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr da ran? Wie bekommt ihr die Zielgruppe ins E-Werk?
Also wie der Titel schon sagt, ich denke, es adressiert sich ganz bewusst an weiß positionierte Menschen und gleichzeitig soll es aber eben auch einen Raum schaffen, dass weiß positionierte Menschen und BPOC gemeinschaftlich kritisch über das Weißsein reflektieren. Also dass das eben das Ziel ist, weil wir leben zusammen und da eben diesen gemeinsamen Denkraum zu halten wo weiße Menschen sich mal in den Blick nehmen, und zwar aus einer anderen Perspektive. Und das finde ich wichtig. Und wenn wir jetzt schon von Zielgruppen sprechen, was ich grundsätzlich immer ein schwieriges Wort finde, würde es schon darum gehen, Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven und unterschiedlichen Positionierungen zusammen zu haben, um gemeinsam zu sprechen. Aber klar, jetzt, wenn man das Audience Development für das Programm anguckt, versuchen wir schon ganz stark, weiße Menschen einzuladen, die in einem Kontext arbeiten, wo sie mit BPOC arbeiten und das wahrscheinlich auch in Machtgefällen, sage ich jetzt mal, um sich da ihrer Perspektive bewusst zu werden. Aber was denkst du mit Zielgruppenadressierung? Ist auch immer so eine Frage, was will man?
Ja, also ich glaube, dass es total wichtig ist, Weiße zu erreichen und gerade in den Positionen. Also wir hatten es eben vorher schon mal von Schule und werden da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Kontext und ich glaube, das findet ganz wenig statt. Und gleichzeitig kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, es ist so wahnsinnig schwierig, über Weißsein zu sprechen, was du auch gerade schon gesagt hast. So, dass es für uns als People of Color oder Schwarze oft so ist, dass wir uns gut überlegen, wo wir hingehen, was wir sagen, und ob wir momentan die Energie haben, diese Abwehr auszuhalten oder nicht. Und deshalb war ich gerade auch so ein bisschen zögerlich und habe gedacht, sollen viele Weiße angesprochen werden, und gleichzeitig muss es natürlich auch ein Dialog sein. Wir können auch die Räume nicht schon wieder irgendwie nur Weißen überlassen. Es muss schon auch klar sein, dass wir mitsprechen, dass wir gehört werden. Aber das ist manchmal so schwierig, diese Balance, dieses wir wollen gehört werden und wir wollen vor allen Dingen nicht bewertet werden, sondern erstmal so gesehen werden in dem, was wir sagen. Und das gehört ja auch oft schon zur Abgabe von Privilegien, einfach mal zuzuhören. Und ich hoffe, beim letzten Mal, da bin ich leider nicht reingekommen, da war es so voll. Das war so unglaublich voll, dass ich echt dachte, oh schade. Aber dafür war mein Mann da am Sonntag. Und er hat erzählt, es war sehr schön, dass wir viele waren. Das fand ich super.
Mhm. Welche Abwehrhaltung oder Reaktion kommen denn da beispielsweise? Oder habt ihr schon erfahren?
Oh, es ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auch immer ein bisschen drauf an, in welchem Kontext man darüber spricht. In Alltag hat man eher sowas von, aber das ist doch, jetzt müssen wir jetzt doch nicht sprechen, oder ist doch total egal, ob weiß oder schwarz. Sowas eher. Oder ich sehe das ja gar nicht. Also, oder ich sehe gar nicht, dass du schwarz bist. Solche Dinge. Oder wenn man dann auf die typischen Fragen eingeht und sagt, ich möchte nicht gefragt werden, woher ich komme, weil ich da auch nicht weiß, was ich sagen soll. Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder das gefragt werden, weil die noch weniger wissen, was sie sagen sollen. Ist doch nur Interesse. Also, ne, das ist so der Alltag. Ich finde, im Uni-Kontext ist es total anstrengend, weil ich immer mal wieder die Erfahrung gemacht habe und auch mache, dass wenn man über solche Themen spricht, dass man so ein bisschen so diese Wissenschaftlichkeit aberkannt kriegt. Weil Wissenschaft ist natürlich auch sehr weiß, männlich geprägt. Und wenn man dann aus so einer anderen Perspektive auf Wissenschaft schaut und vielleicht auch mal so diesen weißen, neutralen Beobachter in Frage stellt, dann ist das schwierig, weil dann spricht man wieder, sofort wird einem gesagt, du hast eine betroffene Perspektive, weiß gar nicht, ob das so wissenschaftlich sein kann, wenn das jetzt plötzlich so emotional wird. Und das finde ich wahnsinnig anstrengend und merke, am liebsten beschäftige ich mich oder streue ich diese Themen gerne mal so ein bisschen am Rand ein und beschäftige mich sonst gerne mit anderen Themen, so in der Gruppe, weil ich einfach merke, ich habe oft keine Energie, das auszuhalten.
Seit Jahrhunderten wurde das gesellschaftliche Problem des Rassismus mit Blick auf die Betroffenen besprochen. Ohne Wirkung. Daher ist es notwendig, ein anderes Gespräch zu führen, und zwar mit dem Blick auf diejenigen, die Vorteile davon haben, dass es Rassismus gibt, also weiße Menschen. Der schwarze Aktivist Cepo Andreas Bollwinkel erklärt im Interview mit Adele, was kritisches Weißsein heißt und warum sich weiße Menschen mit ihrem Weißsein beschäftigen sollen.
Sie werden am Samstag, dem 11. Januar, an der zweiten Edition des Symposiums Dear White People in Freiburg teilnehmen. Mit dem Thema Check Your Privilege. Dort werden Sie einen Workshop zum kritischen Weißsein, Einstieg in ein komplexes Thema geben, sowie an die Podiumsdiskussion Ich sehe, was du nicht siehst, warum wir dringend über Weißsein reden müssen, teilnehmen. Über Weißsein reden ist, was wir gerade machen werden. Und meine erste Frage ist, warum müssen wir über Weißsein reden?
Es hat einen sehr praktischen Grund. Wir haben ein großes gesellschaftliches Problem hier in diesem Land und überall anders auch. Das gesellschaftliche Problem heißt Rassismus. Und das Gespräch über Rassismus war immer eins, das ging mit dem Blick auf die Betroffenen davon. Gerne auch mit dem Wort die Opfer davon. Das mag ich gar nicht, dieses Wort. Diese Art von Gespräch gibt es schon seit über 500 Jahren und es hat überhaupt keine Wirkung. Tatsächlich, ja, wenn ich es insgesamt global angucke, hat dieses Gespräch keine Wirkung. Deshalb finde ich es sehr notwendig, ein anderes Gespräch zu führen vorweg, nicht mit dem Blick auf die Betroffenen, sondern mit dem Blick auf diejenigen, die Vorteile davon haben, dass es Rassismus gibt. Ja? Und die Menschen, die Vorteile davon haben, sind weiße Menschen. Und das Prinzip, was hinter Rassismus steht als Idee, dieses Prinzip heißt Weißsein. Ja? Weißsein ist ein Begriff für eine gesellschaftliche Idee, eine hierarchische Idee vom Menschsein. Und ich hoffe, ich bin sehr überzeugt davon, dass das Sprechen darüber es möglich macht, überhaupt in einen Diskurs zu kommen. Ja? Bisher gibt es keinen Diskurs, sondern es gibt nur ein Reden über. Das möchte ich ändern zu hin. Wir müssen uns unterhalten, ganz dringend. Und dazu müssen wir beide Seiten überhaupt erst sehen. Und bisher ist Weißsein eher unsichtbar. Ja, Weißsein ist etwas, das ist das Normale. Und das Normale wird nicht gesehen. Und ohne das Normale zu sehen, kann ich nicht zeigen, wie unnormal das Normale ist, wie unmenschlich.
Das ist genau meine nächste Frage, da das Weißsein das Normale ist. Ja, macht es schwierig, über Weißsein zu reden?
Absolut, ja. Deshalb, weil Menschen, die die Vorteile von Weißsein haben, das gar nicht wahrnehmen können als Vorteile, es ist für sie normal. Ja? Sie können das höchstens lernen, sozusagen in der Umkehrung, indem ich ihnen zeige, andere haben diese Vorteile nicht. Ja? Und das ist immer in der Negation. Ja, andere haben das nicht, das nicht, das nicht, das nicht, können nicht mit ihrem Nachnamen irgendwo anrufen für eine Wohnungsbesichtigung. Ja, schon der Nachname reicht, damit sie nicht eingeladen werden, eine Wohnung zu besichtigen oder zu einem Jobinterview oder. Andere können nicht auf einem großen Bahnhof sein, ohne kontrolliert zu werden. Das ist immer also eine, nur über die Negation ist das überhaupt bemerkbar für Leute, die in dieser Normalität leben.
Und ist das größte Privileg von Weißsein?
Das große Privileg von Weißsein ist Normalität. Das große Privileg von Weißsein ist Glaubwürdigkeit. Ein riesiges Privileg ist Individualität. Als weiße Person wird ein Mensch gesehen als einzelne Person. Und diese Person ist in bestimmten Aspekten eine tolle Person und in anderen Aspekten blöd, wie jeder Mensch. Nicht weiße Menschen werden immer als Gruppenangehörige wahrgenommen. Ja? Und dann sind alle die Türken, die Afrikaner, die Muslime, die Blab, ist vollkommen egal. Ja? Eine Gruppe und alle Gruppe hat die Gruppe hat identische Eigenschaften und darunter wird ein Mensch auch gemessen. Ja? Und das heißt also genau dieses, wenn ich auf die Straße gehe, gehe ich nicht als einzelne Person, sondern ich weiß, dass ich gesehen werde als Vertreter von Millionen und Abermillionen von Menschen. Deshalb kann ich mir weniger leisten. Und selbst wenn ich mich perfekt verhalte, wird in mich hinein projiziert irgendein Fehlverhalten, wovon Leute ausgehen, dass das meine Sorte Leute hat. Ja, also Stereotyp. Ja, also ich bin ein großer, schwerer, dicker Mensch. Aber weil ich schwarz bin, denken alle Leute, ich könnte fantastisch tanzen. Kann ich nicht. Ich bin so unsportlich, dass es brüllt. Ja, ich bin ein ausgebildeter Berufsmusiker. Alle Leute sagen, ja klar, du hast Musik im Blut und sehen nicht, dass ich deshalb das bin und deshalb einen Job als Musiker habe, weil ich sehr, sehr starke Leistung bringe. Und immer gebracht habe. Ich habe als Kind angefangen damit. Meine Leistung wird nicht gesehen, sondern das wird auch in das Stereotyp gepackt. Also auch das angeblich Positive ist nicht positiv, sondern es bringt mich in eine Massensituation und nimmt meine Individualität nicht wahr. Und in einer Gesellschaft, die so sehr auf Individualität basiert und den Rechten von einem Individuum, ist allein dieses in eine Gruppe gepackt zu werden, grundsätzlich und immer in jeder beliebigen Situation, ist eine massive Menschenrechtsverletzung.
Und das wird gemacht, obwohl es relativ breit akzeptiert ist, dass Rassen nicht existieren.
Ja, also einmal, ich habe gerade wieder Erstaunliches gelernt. Das wirklich Erstaunliche für mich ist, dass es immer noch nicht klar ist, dass Rasse biologisch nicht existiert. Ich habe ein erstaunliches Zusammentreffen gehabt mit einem fast 50-jährigen Lehrer, Gymnasiallehrer, Fächer Politik, Deutschgeschichte, der mir ganz begeistert berichtet hat, er hätte gerade im Radio gehört, es gäbe keine Rassen. Und ich dachte so, lieber Gott, wie hast du die letzten 30 Jahre unterrichtet? Wenn du das jetzt erst gelernt hast, so, also wenn es nicht mal in so einer Bildungsschicht angekommen ist, bin ich da inzwischen sehr skeptisch. Und es ist eigentlich auch egal, selbst wenn Menschen wissen, dass Rasse nicht existiert, existiert weiterhin als Realität das soziale Konzept von Rasse. Das ist eine soziale Idee. Also ich beschreibe Weißsein gern als eine Hierarchie. Und das ist vor allen Dingen eine moralische Hierarchie. Moralische Hierarchie, die sagt, wer oben steht, also wer zu Weißsein dazugerechnet wird, ist moralisch besser, ist nicht nur klüger, fleißiger, sondern ist als Person an für sich eine gute Person, eine bessere Person und deshalb auch berufen, die Definitionsmacht zu haben, was ist gut, was ist schlecht, ist berufen, die Welt so zu ordnen, wie es dieser Gruppe passt. Weil wenn sie moralisch besser sind, dann haben sie ja geradezu die Pflicht, so wird das ja auch von Vertretern von Weißsein sehr gern, also von Verfechtern von Weißsein dieser Idee sehr gern gesagt, das ist die moralische Pflicht, die Welt zu führen, weil die anderen sind für alle zu blöd. Ja? Und auf dieser Hierarchie, auf den weiter Unterstufen, sind in ganz vielen verschiedenen Abteilungen alle anderen Menschen sortiert und die sind moralisch schlechter. Es ist völlig egal, ob Menschen daran glauben, dass es Rassen gibt oder nicht. Die soziale Realität ist so. Dass die Idee da ist, ist im täglichen Leben von Leuten, die rassifiziert sind, also angeblich irgendeine Rasse angehören, das ist eine Realität in ihrem täglichen Leben. Ununterbrochen. Von morgens bis abends, von wirklich der Wiege, von der Geburt bis zum Tod.
Und das trifft alle Menschen. Also alle Menschen haben irgendwie im Kopf diese Hierarchie?
Tatsächlich glaube ich, dass die allermeisten Menschen das im Kopf haben, weil diese Hierarchie, die hat einen Zweck, das möchte ich vielleicht erst sagen. Die Hierarchie dient zu, ja, das ist keine bescheuerte Idee, sondern die hat den Zweck, dass, was Realität ist seit Jahrhunderten, nämlich die Ausbeutung von nicht weißen Menschen, ihre Länder zu klauen, ihre Ressourcen zu nehmen, ihre Arbeitskraft zu nehmen, ihre Menschlichkeit zu nehmen, ihre Kunst und Kultur zu klauen. Das muss gerechtfertigt werden. Und es wird durch diese Idee von Weißsein ist eben besser gerechtfertigt. Ja? Und in diesen Realitäten leben wir alle. Es gibt keinen Menschen auf der Welt, wirklich keinen, der nicht von dieser Realität in irgendeiner Weise betroffen ist. Und von daher... Und diese Realität ist extrem dominant, dieses Denken ist extrem dominant und es setzt sich auch fest in davon betroffenen Menschen, weil es uns umgibt, ja, weil wir permanent diese Bewertung spüren. Also wir wissen aus der frühkindlichen Pädagogik und Psychologie, dass Kinder sehr, sehr früh schon aufnehmen, wie die Realitäten sind und sich selber in alle diese in Realitäten existierenden Hierarchiesysteme selber einordnen, inklusive aller zugeschriebenen Eigenschaften. Das betrifft dann nicht nur Race, das betrifft genauso Sex oder Gender und das betrifft die Klassenzugehörigkeit. Ganz, ganz früh hat ein Mensch schon aufgenommen, wie Welt funktioniert. Und gerade ein neuer Mensch nimmt das erstmal an, dass das so ist, dann ist das eben so. Ordnet sich selber da ein mit allen Eigenschaften, die dazu beschrieben werden, auch wenn es negative sind. Und dann ist das der Startpunkt für in die Welt hineingehen. Naja, so, die Realität ist, eine der größten, massivsten Hierarchien, die wir haben in der Welt, ist diese rassistische Hierarchie, die Hierarchie von Weißsein, die Weißsein aufgemacht hat. Und von daher ist das Realität für jeden Menschen, ja.
Und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kann man diese Hierarchie einigermaßen abbauen?
Ich finde, es ist der Anfang für den Diskurs, für den Dialog, ja. Für mich ist das im Moment das Ziel, dass Menschen das überhaupt wahrnehmen. Ja? Ich unterrichte sehr viel Critical Whiteness. Mein Ziel ist, dass Menschen da rausgehen und das danach wahrnehmen. Wenn es richtig gut läuft, dann gehen sie von dem Moment an durch die Stadt oder wo immer sie leben und sie sehen es. Sie sehen es in deinem Schaufenster, in der Werbung. Sie sehen es auf der Straße, wie Leute einander begegnen. Sie lesen es in der Zeitung, wie etwas als normal gesetzt wird. Was weiß ich, in der Zeitung steht ein Deutscher, bla bla bla. Und es ist völlig, ohne dass es ausgesprochen werden muss, mit ein Deutscher ist gemeint ein weißer Deutscher. Obwohl es Millionen nicht weiße Deutsche in diesem Land gibt. Ja? Und wenn gesagt wird, ein Syrer, ist die automatische Idee, dass es ein nicht weißer Mensch ist, dabei. Und viele, viele zuschreiben. Wenn Menschen das wahrnehmen, wenn sie das wahrnehmen, können sie anders reagieren und dann bemerken, dass das ja wohl nicht nach ihren eigenen Wertvorstellungen, nach den Wertvorstellungen, die Weißsein auch entwickelt hat, oder diese Zeit, in der Weißsein so dominant ist, auch entwickelt hat, nach den eigenen Wertvorstellungen von Menschenrechten, nach den Wertvorstellungen von Christentum, wenn man es ernst meint, geht das alles nicht. Und das muss ich erstmal merken. Ich muss merken, dass das, was ich bisher als normal empfunden habe, alles andere als normal ist. Das ist der erste Schritt. Und ich denke, aus diesem Schritt heraus können wir in den Diskurs gehen, in den Dialog gehen. Und der ist immer noch nicht, alle Leute träumen von so einem Dialog auf Augenhöhe. Das ist vollkommen irreal, solange Machtverhältnisse sind, wie sie sind.
Und dieser erste Schritt, führt es zu Leuten, die das ablehnen, die das nicht sehen wollen oder sehen können auch? Oder klappt es?
Also sagen wir so, wer sich da auf den Weg macht, hat ja schon irgendeine grundsätzliche Idee. Das heißt, AfD-Pegida-Leuten begegne ich natürlich nicht bei solchen Veranstaltungen oder solchen Kursen oder was auch immer, sondern Leuten, die grundsätzlich den Willen haben, sich auseinanderzusetzen. Ne? So, das ist ein ganz guter Start, Anfang. Die allermeisten lernen Stück für Stück. Das geht nicht schnell, das ist ein Prozess. Das ist ein langer Prozess, ja. Und in dem Prozess drin ist immer wieder Ausweichbewegung, ja. Es ist offensichtlich unangenehm. In der Konfrontation weißer Leute mit ihrem eigenen Weißsein, ganz auf der Punkt kommt so dieses, ah, wie schrecklich, und Privilegien sind furchtbar und ich schäme mich und ich fühle mich ganz schuldig. Warum? Ja. Es geht um Gerechtigkeit, nicht darum, jemandem das wegzunehmen. Ich habe überhaupt keine Intention, irgendjemandem das wegzunehmen, außer vielleicht der Illusion von Normalität. Das sind Ausweisbewegungen, die kommen oft, aber da bin ich geduldig. Ich weiß, dass trotzdem ein Same gepflanzt ist und der geht schon irgendwann auf. Ja? So, und eigentlich, wenn man einen Hauch gekriegt hat, einen Hauch von Bemerken, dass die eigene angenommene Normalität gar nicht für die Mehrheit der Menschen gilt, dann kann ich dahinter nicht mehr zurück. Das funktioniert. Ich kann das nicht wirklich hundertprozentig vertreten. Ja? Ich kann ganz lange dem ausweichen, aber ich kann es nicht verdrängen. Und irgendwann, weil es nämlich eine ganz blöde Erkenntnis ist, unangenehm, führt das zur Aktion. Ja, ich kann mich nur bewegen, wenn ich so etwas bemerke, dann muss ich mich bewegen. Und Menschen tun das, aber das dauert, das ist okay.
Vielen Dank, Zippo Andreas Bollwinkel. Und Sie sind am Wochenende in Freiburg für erstmal einen Workshop zum Thema Weißsein und Sie werden auch an die Podiumsdiskussion teilnehmen. Ich sehe, was du nicht siehst, warum wir über Weißsein reden müssen. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Say who?
Who?
Say ha, say. What a groovy life.
Was bedeutet denn für euch persönlich jeweils der Diskurs Critical Whiteness? Also was heißt das für euch ganz persönlich, dieser Ansatz?
Für mich war das nach so 20 Jahren oder 25 Jahren in einer weißen Mehrheitsgesellschaft zu leben, war das so wie so nach Hause kommen, so zu verstehen, aha, also alles, was ich da so empfinde, dafür gibt es Worte, da haben Leute sich Gedanken gemacht und ich kann mich jetzt damit beschäftigen und merke, das spricht mir alles so sehr aus der Seele. Also mich hat selten was so arg angesprochen, wie eben dieses Nachdenken oder das Infragestellen dieser unhinterfragten weißen Norm. Und das hat mir, also das war für mich, du hattest das vorher auch ein bisschen so gesagt, das war für mich so tief und einschneidend, dass es mich eben jetzt auch nicht mehr loslässt und ich auch nicht mehr anders denken kann. Also es war für mich so ein bisschen so ein Hafen, heimzukommen und zu sehen, meine Erfahrungen sind keine Einzelerfahrungen, sondern die sind zusammengefasst in einem großen Ganzen und im Grunde hat es genau damit zu tun, dass wir permanent irgendwie auf unser angebliches Anderssein angesprochen werden dürfen und Weißsein darf niemals thematisiert werden. Ja.
Und Johanna, reflektierst du deine Privilegien als weißgelesener Mensch anders?
Also mir geht es ähnlich wie Isabel. Das ist so die existenziellste Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, die mich am meisten erschüttert hat und durcheinandergebracht und unsicher und wie so ein eiskaltes Wasser irgendwie, in das man eintaucht und wo man erstmal sich gar nicht mehr orientieren kann. Weil wenn man sich mit dieser, oder ich kann jetzt wirklich nur von mir sprechen, meine Auseinandersetzung mit meiner eigenen Positionierung in der Welt hat für mich unglaublich viel in Frage gestellt. Und zwar eigentlich die ganze Art, wie ich groß geworden bin, das, was ich für normal gehalten habe, welche Kinderbücher ich gelesen habe, wer meine Helden waren oder Heldinnen. Jetzt kommt schon, ne? Helden, wer meine Helden waren, weil ich bin in den 80er Jahren groß geworden. Und da in mir selber irgendwie aufzuräumen, den Blick auf diese Welt, auf die Geschichte, auf meine Positionierung hin, hier als weiße Frau zu leben, was ich weiß und vor allem, was ich nicht weiß. Und das ist das, was mich gerade einfach so total antreibt, in dem Feld zu gucken, was ich nicht weiß und was dieses Weltbild einfach diverser macht und mich damit natürlich auch mehr, oder was heißt ja, mich, mein Weltbild, das Eurozentristische, das mir eingetrichtert worden ist, in Frage zu stellen. Und meine große Aufgabe, die für mich da jetzt irgendwie rauswächst, ist auf der einen Seite, wie kann ich meine Kinder, wie kann ich denen was anderes anbieten, dass die nicht irgendwann als junge Erwachsene dranstehen und sich total angelogen vorkommen, und denen was mitzugeben, was sie auf diese Welt vorbereitet oder diese Welt anders wahrnehmen zu lassen. Also konkret jetzt für die nächste Generation, mit meinen Kindern meine ich natürlich eben die jungen Menschen, mit denen ich zusammen bin und die ich beim Großwachsen begleiten kann, mal kurz, mal lang, und auch meine eigenen Kinder. Und die zweite Frage, wie ich mich mit BPOC verbünden kann, also wie ich unterstützen kann und meine Verantwortung wahrnehmen kann für dem, was mir durch das System einfach angeboten wurde, das zu teilen. Und ja, ich eine Unterstützerin zu sein, so eine Verbündete zu sein, kritisch gefeedbackt zu bekommen, wenn ich wieder in so eine weiße Positionierung reinfalle, weil ich bin da ja so sozialisiert worden. Das ist ja ein täglicher Kampf irgendwie mit mir selber, mich permanent immer wieder anzuschauen und darauf einzugehen und gleichzeitig damit auch nicht zu viel Platz irgendwie einzunehmen. So, jetzt habe ich wieder sehr lang gesprochen.
Ja, das eine ist ja check your privilege, also erstmal prüfen, reflektieren. Die andere Frage, was folgt daraus? Also ich muss sie auch abgeben. Und wie geht das? Oder hast du da dann auch schon aktiv das versucht, wie auch immer das aussieht, also gehandelt?
Das finde ich eine schwierige Frage. Jeder Mensch ist ja anders. Und bei mir funktioniert ganz viel immer erstmal im Kopf. Also sozusagen die Welt anders zu sehen durch ein anderes Wissen. Und das ist gerade irgendwie mein Weg, dieses Wissen maximal zu verbreiten und Plattformen zu bauen, um viele Menschen zu erreichen.
Vielleicht muss man es auch nicht aktiv abgeben, sondern auch wirklich genommen bekommen. Also ich glaube, dieser Akt des Abgebens hat ja dann auch wiederum sowas Erhabenes und Gönnerinhaftes. Ach, ich gebe dir jetzt mal mein Privileg ab, sei bitte dankbar. Also ne, das ist ja ganz schwer. Was soll da eigentlich passieren? Also sollen sich Leute ihre Rechte erkämpfen und nehmen? Ich meine, es gibt ja auch genug andere Kämpfe und Stichwort Intersektionalität. Ne? Wir sind alle Frauen, das heißt, wir haben auf der Ebene ja auch permanent zu kämpfen. Und warten wir drauf, bis wir die Rechte geschenkt bekommen, oder erkämpfen wir sie uns? Also das ist ja auch Frage, wie gehen wir damit um?
Ich finde es auch eine schwierige Frage und irgendwie denke ich, also nach vielen Prozessen des Nachdenkens, im Grunde ist so ein bisschen, glaube ich zumindest, der Schlüssel zum Erfolg diese Solidarität. Also das zu wissen, ich kann wohl sein und ich mache vielleicht, also ich habe die Chance, keine Rassismuserfahrung zu machen. Das ist schon mal echt cool. Also das ist einfach nicht immer so und das ist gerade, und das finde ich auch manchmal schwierig, in so politischen Kontexten, auch wenn sie ganz weit links stehen, nicht immer unbedingt so. Und ich merke so, dass das hält mich zumindest manchmal davon ab, mich mehr zu beteiligen, weil ich einfach merke so, nee, das brauche ich nicht. Und diese Solidarität, und damit meine ich vor allen Dingen, was ich auch schon mal gesagt habe, dieses Zuhören. Und ich glaube, Privilegien abgeben hat viel damit zu tun, nicht zu wissen, sondern zu fragen und zuzuhören und nicht zu werten. Und das kann ich jetzt auch nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, das würde mir schon arg helfen, in dem gesehen zu werden, was ich sage und was ich bin oder was ich irgendwie empfinde, ohne dass ich danach das Gefühl habe, dass dann nochmal so ein Aber, ich weiß es, kommt.
Nun beschäftigen wir uns mit den Anfängen der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Wie eine Wüste, so beschreibt Mario Santiago Freiburg für schwarze Menschen in den 70er Jahren. Neue Räume außerhalb rassistischer Systeme, neues Wissen, neue Austauschmöglichkeiten und Netzwerke. Darum ging und geht es der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Mitte der 80er Jahre startete sie in Freiburg.
Können schwarze Deutsche sein? Nein, sagten die Nationalsozialisten. Nein, war aber auch schon die Antwort während der Kolonialzeit, in der Weimarer Republik und eben auch noch nach 1945. Schwarze kamen in der etablierten Geschichtsschreibung einfach nicht vor. Mitte der 80er Jahre wagen erstmals schwarze Deutsche aus der Isolation auszubrechen. Sie machen sich auf die Suche nach selbstbestimmten Lebensentwürfen und entdecken die Aneignung schwarzer Geschichte als ein wesentliches Instrument von Emanzipation. Gleichzeitig an verschiedenen Orten in Deutschland gründet sich die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland. Mario Santiago, 1966 in Freiburg geboren, ist einer von ihnen. Seine Eltern, die in der angolischen Unabhängigkeitsbewegung aktiv waren, landen nach ihrer Flucht in Freiburg. In der Schule ist er der einzige schwarze Junge. Er beschreibt die Gegend in dieser Zeit für Schwarze als Wüste, begleitet von einem Gefühl großer Schutzlosigkeit. Die Veranstaltung eines der ersten Mitglieder der Initiative Schwarzer Deutscher ist für ihn der Startschuss, selbst aktiv zu werden.
Und da wurden so von Veranstaltungen erzählt, da wurden Filmen erzählt, da wurden von Büchern erzählt, da wurde von Leuten erzählt, die geschrieben haben und so. Und ich erinnere mich noch, wie ich im Bett lag und dachte, das finde ich sehr interessant, weil eigentlich wäre das eine Möglichkeit, auch eine Brücke auf den Kontinent nach Afrika zu bilden, also um im Austausch zu sein, also zu sagen, okay, wir sind hier, da ist der Kontinent, man kann sich in verschiedenen Formen austauschen, sprachlich, wirtschaftlich, politisch, sozial und so weiter und so fort. Es war so eine vage Idee, das hat aber erstmal dazu geführt, dass man sich damit auseinandergesetzt hat in wirklich allen Variationen.
Ihr habt dann auch Sachen gemacht und so wie ich das verstanden habe, habt ihr am Anfang vor allem Austauschräume geschaffen, also Räume, wo sich Menschen treffen konnten und miteinander sprechen, ihre Erfahrungen austauschen. Worum ging es da in diesen Räumen?
Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also man spricht heute von sogenanntem Mikrorassismus. Also Rassismus ist immer schwer zu greifen, weil letztendlich lassen sich die wenigsten dabei erwischen. Ich muss da also auf den für mich relativ neuen Begriff Mikrorassismus eingehen, der da eben besagt, dass diese täglichen kleinen, minimalen Rassismen, die da so herrschen, die im Blicken sind, Leute in die Haare greifen, Leute nach ihren Sprachfähigkeiten oder Sprachkenntnissen irgendwie beurteilen, nach leeren Sitzbänken links und rechts in Straßenbahnen und Bussen, nach permanenten Passkontrollen, nach schlechten Schulnoten bei gleicher Leistung. Wir waren schon drüber im Klaren, dass es sowas gibt, und wir waren uns auch über die Auswirkungen im Klaren, dass es Leute dazu gebracht hat, sich zurückzuziehen, dass es zu Verhaltensweisen geführt hat, die nicht der Person entsprechen, sondern die eine Flucht waren, eine Flucht nach hinten, eine Flucht nach vorne, Verhaltensweisen, die zu Angst geführt haben, zu Anführungsstrichen Verfolgungswahn geführt haben, der dann aber wiederum nicht greifbar war. Und wir konnten das alles nicht so genau definieren. Wir wussten, das ist irgendwas, wir kannten es von uns selber, wir kannten es von anderen, konnten es aber nicht greifen und waren uns halt drüber im Klaren, dass es wichtig ist, sich in geschlossenen Räumen darüber zu äußern. Wir wussten auch, dass es auch innerhalb von Partnerschaften, auch innerhalb von Familie Rassismus gab. Wir haben Rassismus erlebt von Eltern gegen ihre eigenen Kinder, weil sie letztendlich ihren eigenen Rassismus nicht verstanden haben, was dazu geführt hat, dass die Kinder nicht mal in diesem geschützten Raum sich sozusagen äußern konnten. Wir wussten, okay, ein wichtiges Ding ist, einen geschlossenen Raum zu schaffen, wo man das mal auf den Tisch legen kann, wo man einfach nur sein kann irgendwie. Und dementsprechend haben wir dann auch Veranstaltungen gemacht, die natürlich auch informiert haben über Geschichte, über Politik, über Musik, über Bücher, über Buchveranstaltungen, über Kino, über alles, was da so gibt, oder alles Sachen, die innerhalb von rassistischen Systemen auch ganz gerne unter den Teppich gefegt worden sind. Das hat niemand erzählt, dass es Leute gibt, die sagen, okay, es gab Wanderbewegungen von diesem Kontinent. Es hat niemand erzählt, dass wir diese über 1000 Grundsprachen, die auf dem Kontinent gewirkt haben, wie die im Zusammenhang mit den Kolonialsprachen, wie die sich zu neuen Sprachen entwickelt haben und was das wiederum ausgewirkt hat. Die haben nicht gesagt, wie sich der wie sich die nordafrikanische Musik auf den nordamerikanischen Blues ausgewirkt hat. Sie haben nicht erzählt, wie sich Widerstandskämpfer in der Karibik Napoleon besiegt haben. Sie haben nicht erzählt über den ersten Herzchirurgen in Südafrika. Und wenn man dann eben auch, oder sie haben auch nicht erzählt, dass wie sich Gandhi aus Indien eben, wenn man dann eben mit deutsch-indischen Leuten spricht, in Südafrika seine Ideen für seine Unabhängigkeit in Indien geholt hat. Also sprich, dieser Austausch hat natürlich im Vergleich zu den Rassistentheorien natürlich dazu geführt, dass es immer klarer wurde, wie primitiv Rassismus funktioniert und wie er darstellt und wie er macht und tut. Er versucht, Leute auch darzustellen. Und für uns war das dann einfach, war das die Bereicherung zu erkennen, dass das Inshallah aus dem Arabischen mit dem Oshallah im Portugiesischen verbunden ist. Und da gab es, ich würde behaupten, Tausende von neuen neuronalen Verknüpfungen, die positiv waren.
Also ich finde, für mich klingt das sehr aktuell. Also es erinnert mich sehr an so Empowerment-Strategien, die People of Color heute ja nutzen, also Schutzräume zu schaffen, zu denen Weiße keinen Zutritt haben. Auch wenn es das Wort Empowerment damals so in Deutschland noch nicht gab, hatte das so eine Auswirkung auf euch?
Definitiv. Jetzt im Nachhinein ist es wirklich sehr schön zu sehen, dass die Leute wirklich alles Mögliche daraus gemacht haben. Sie haben in ihrer beruflichen Entwicklung, in ihrer persönlichen Entwicklung, in ihren familiären Strategien, wie sie mit ihren eigenen Kindern umgehen, wie sie in welcher Form sie Netzwerke knüpfen, mit welcher Literatur sie sich befassen und so weiter und so fort. Und um eben erstens dagegen zu wirken und zweitens tatsächlich einen persönlichen Weg zu gehen, der jetzt nicht vordefiniert ist, dass man entweder singt oder läuft, sondern da haben sich dann Leute auch für ganz andere Sachen entschieden.
Du hast es schon ein bisschen angedeutet. Die gemeinsame Grundlage, auf der ihr euch zusammengeschlossen habt damals, war eine gemeinsame Diskriminierungserfahrung.
Es war ein gemeinsamer Hintergrund. Also wenn jetzt jemand ist, der in der Schule ist und ist schlecht, dann denkt er sich halt, ich bin schlecht. Wenn er aber durch die Reihe weg bis nach Berlin oben schlecht ist und zwar nur, wenn er so und so aussieht, dann fängt man sich an zu fragen, okay, was ist da, was passiert da? Und zum Beispiel, oder wir konnten dann zum kleinen Teil auf gemeinsame Erfahrungen der Eltern zurückgreifen, wenn unsere Eltern zum Beispiel zusammen geflohen sind. Wir konnten auf gemeinsame Hintergrundgeschichten zurückgreifen, gemeinsame Spracherfahrungen zurückgreifen. Wir konnten auf gemeinsame Eigenheiten zurückgreifen, die halt sonst nicht so gefunden haben. Wir konnten uns dann über Dinge austauschen, mit denen wir uns sonst mit niemandem austauschen könnten. Und die Rassismuserfahrung, ich würde behaupten, wir haben uns die Schäden angeguckt und haben geguckt, wie können wir diese Schäden vermeiden. Dass Zeitungsartikel zum Beispiel nicht irgendwie beleidigend schreiben, also haben wir zum Beispiel Leserbriefe geschrieben. Ich muss ganz kurz dazu sagen, es ist uns auch wirklich sehen, also Rassismus ist auch wirklich schwer zu verstehen. Er ist ja nicht logisch. Er ist ja überhaupt nicht logisch. Also man sitzt halt da und fragt sich halt, was ist da los? Also man kriegt es ja gar nicht mit. Ich freue mich natürlich immer, wenn ich im Zug mehr Platz habe. Ein ganzes Abteil möglicherweise. In einem doch relativ dicht besetzten Zug. Dann ist das nicht logisch.
Und ich glaube, beim Vorgespräch hast du auch gesagt, ihr konntet das nicht beweisen. Also wie war das? Also in den 80er Jahren, wo sowas vielleicht noch nicht so klar definiert war, über sowas öffentlich zu sprechen, über so eine Erfahrung, wie ich sitze allein im Zug.
Also zu der Zeit, würde ich jetzt im Nachhinein sagen, haben das viele versucht zu vermeiden, weil es auf wirklich sehr, sehr harten Widerstand gestoßen ist. Welche, die dann, wenn sie es öffentlich angesprochen haben, auf alle möglichen Reaktionen gestoßen sind. Also da waren Trennungen, da waren Verbote. Da haben es Leute versucht zu vermeiden, um ihre Position im Job zu behalten und so weiter. Ich glaube, zu der Zeit, würde ich mal behaupten, gab es nicht so viele, die das wirklich öffentlich besprochen haben. Wir haben die Kinderbuchdebatte gehabt, ich weiß nicht, wer das verfolgt hat, da ging es darum, welche Begriffe, ob das N-Wort aus den Kinderbüchern rausgenommen werden soll. Es gab einen unglaublichen Widerstand gegen dass man innerhalb der deutschen Sprache, das wäre eine Tradition und man müsste dran festhalten und das wäre der Bücherverbrennung. Es gab aus unserer Perspektive waren das Worte, wir haben immer gesagt, das sind Worte, die manche Leute zuletzt gehört haben, bevor sie umgebracht worden sind. Und das öffentlich oder mit anderen zu besprechen, war extrem schwer.
Ja, dein Sohn wird bald 20. Was ist heute für ihn anders?
Oh, bin ich da objektiv? mein Sohn hat, wie inzwischen viele andere Kinder, seinen Weg durch den Bildungsapparat gefunden und ein Abitur gemacht, was für viele Leute aus der Zeit, in der wir angefangen haben, nicht selbstverständlich war. Also ich würde mal behaupten, es waren auch viele gute Leute da, die dem man gesagt hat, dass sie froh sein können, dass sie einen Hauptschulabschluss bekommen haben. Mein Sohn ist sicherlich nicht unbeschadet, aber ist ein bisschen besser durch diesen doch immer noch in meinen Augen rassistischen Apparat durchgekommen, weil im Elternhaus das Thema selbstverständlicher war und weil da eine ganze Menge Menschen um ihn herum waren, die sich mit dem Thema ausgekannt haben, die zu diesen Klischeevorstellungen des Rassismus einen Gegenpol gebildet haben. Sie gucken sich die Leute an, die hören sich an, was sie zu sagen haben und vergleichen das mit der Realität und entscheiden dann, inwieweit sie das, was sie da hören, ernst nehmen. Wir waren noch ein bisschen gezwungen, das alles erstmal aufzunehmen und im Nachhinein zu analysieren. Die Firewalls unserer Kinder sind da jetzt schon so ein bisschen besser ausgestattet. Das ist ein Unterschied. Haben dadurch eben auch hoffentlich gelernt, einen Bezug zu sich selber, also einen klaren Bezug zu sich selber und zu anderen irgendwie aufzubauen, auch andere Leute zu sehen, auch Leute zu erkennen, auch andere Menschen mit afrikanischem Hintergrund zu sehen. Und sie haben auch global hoffentlich eine andere Sicht auf die Dinge.
Nächstes Jahr wird die Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland 30 Jahre alt. Auch heute noch bleibt ihre Vision für schwarze Menschen, die sie auf ihrer Website beschreiben, als Subjekt wahrgenommen zu werden. Mehr Infos zu den Zielen und Aktivitäten auf ihrer Website isdonline.de. Die ISD hat im Übrigen auch eine Schwesterorganisation, ADEFRA, Afrodeutsche Frauen, adefra.com.
Ihr habt ja jetzt bei dem diesjährigen Programm, Dear White People, Check Your Privilege, wenn man so möchte, also ja, Schwerpunktthemen gewählt und unter anderem ist Bildung ein großer Block, da reden wir ja gleich auch noch drüber, und der Klimawandel, inwiefern oder warum habt ihr diese beiden Themen gewählt, was ist da so wichtig, gerade jetzt auch vielleicht in Bezug auf Extinction Rebellion und Fridays for Future und so weiter. Mhm.
Ich denke, in Freiburg nimmt die Klimabewegung einen großen Raum an. Wir haben viele Grassroot-Bewegungen, wie du gerade gesagt hast, die Fridays for Futures und die Extinction Rebellions und noch viele andere Klimabündnisse, die sich engagieren. Und gleichzeitig finde ich es auch hier wieder wichtig, auf unsere eigene Positionierung zu gucken und zu schauen, wer sind die AkteurInnen, die diese Klimabewegung tragen, hauptverantwortlich, sage ich jetzt mal. Und da finde ich es eine unglaubliche Bereicherung, dass wir Ime Ituin und Joshua Kwesi Aikens gewinnen konnten, vor allem auch insbesondere nochmal schwarze Perspektiven auf die Kolonialität der Klimakrise aufzuzeigen und auch nochmal deutlich zu machen, wer hier gerade spricht und wer was einfordert und auch nochmal in diesem Kontext, wie kam es überhaupt zu der Klimakrise, wer sind die verschuldet haben, die ökologische Krise, und wer sind die am meisten darunter leiden. Und Imme Etuen kommt aus Berlin, arbeitet bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ist Sozialwissenschaftlerin mit Schwerpunkt auf Umwelt- und Klimafragen. Und Chrissy Eikens kommt aus Kassel und ist Politikwissenschaftler.
Ja, und der andere große Block Bildung, das ist ja auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Mhm. Wir hatten es ja eben auch schon, Isabel, du hast ja auch schon so ein bisschen Anekdoten erzählt aus deiner Kindheit und Jugend, inwiefern das von klein auf eine Rolle spielt. Wie werde ich groß? Wie bin ich sozialisiert? Welchen Blick habe ich auf die Welt und mit welcher Identität gehe ich durch die Welt, ob ich dann farbenblind werde oder nicht? Was habt ihr euch da jetzt speziell für die Tagung auch ausgedacht aus dem Bereich?
Wir freuen uns wahnsinnig, dass wir Saraya Gomez gewinnen konnten, einen Vortrag über Rassismus im Bildungssystem zu halten. Viele kennen sie wahrscheinlich. Sie war die letzten Jahre Antidiskriminierungsbeauftragte im Berliner Senat. Und wird jetzt unabhängig, ob wir von Grundschule oder weiterführender Schule sprechen, Input geben zu Rassismus im Bildungssystem. Ich denke, auch angereichert aus ihrer eigenen Erfahrung, aber vor allem eben über diesen strukturellen Rassismus. Und da kannst du wahrscheinlich ganz viel nochmal an Beispielen sagen.
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mhm. Ja, klar, Schule als System ist natürlich, also als Institution prädestiniert, institutionell zu diskriminieren, und die darin tätigen Akteure und Akteurinnen werden aus meiner Sicht nicht genug geschult in Bezug auf, also nicht nur rassistische Diskriminierung, sondern alle möglichen Diskriminierungslinien. Und ich frage mich, warum das nicht passiert, weil sie einfach mit noch so jungen Menschen zu tun haben, die so schutzlos dem ausgeliefert sind, ich kann das nicht nachvollziehen, dass nach wie vor in diesem Bildungssystem, also so meine Sicht auf die Dinge, ich weiß nicht, ob das so tatsächlich stimmt, aber ich habe irgendwie den Eindruck, dass nach wie vor so ganz wichtig ist, diese Fachlichkeit und dieses wie transportiere ich das nachher, also die Didaktik und sowas, anstatt einfach nochmal zu gucken, wir reden die ganze Zeit über Heterogenität der Klassen und sowas, ja, aber dann reden wir nicht über Diskriminierung und strukturelle Diskriminierung und institutionelle Diskriminierung, das kann ich nicht nachvollziehen. Also, und dann ergeben sich, ich freue mich ja total auf dieses vorteilsbewusste Kinderbücher entdecken, weil, wie du das auch schon gesagt hast, es ist total schwierig, zumindest von meiner Erfahrung, vorteilsbewusste Kinderbücher zu entdecken und zu finden und meinen Kindern vorzulesen. Und so als ein Beispiel fand ich ganz spannend, das erzähle ich gerne mit meinen Studentinnen. Irgendwann letztes Jahr hat, ich habe eine Tochter, die ist jetzt 9, und letztes Jahr hat die irgendwann mal so Mathe-Hausaufgaben mit nach Hause gebracht. Ich gucke eigentlich nie die Hausaufgaben an, weil es mich auch nicht sonderlich interessiert und sie das zum Glück auch im Hort macht. Und dann gucke ich in dieses Heft, weil sie eine Frage hatte, und dann waren da so lauter so kleine Abbildungen zu Bauwerken. Und dann gab es eine Abbildung aus Frankfurt am Main. Das Bauwerk wurde benannt. Ich habe es vergessen. Irgendwie stand für Fachwerk. Dann gab es eine große Kirche in Italien, in weiß ich nicht mehr, auch die Stadt stand dabei. Und dann gab es als letztes Bild das afrikanische Lehmhaus. Und ich merkst du, das trifft mich total. Das kann nicht sein, dass Kinderbücher nach wie vor so, oder Quatsch, Schulbücher so gemacht werden, dass solche Rassismen und Kolonialismen transportiert werden. Und ja, also ich merkst du, das ist einfach irgendwie, frage ich mich, wann kommt das auch in der Schule an? Und ich war lange in der Schulsozialarbeit und denke, das trifft die Kinder, die da sind. Und dieses aufgefordert werden, eben zu erzählen, wo man herkommt. Oder was mich auch wahnsinnig gestresst hat, war die Vorstellung von deren Familien dann zu Hause. Das geht nicht. Also das kann nicht sein, dass man nur, weil man irgendwann mal die Eltern aus dem Libanon kamen oder sonst wie, wissen schon die Lehrerinnen und Lehrer oder viele davon, wie es bei denen angeblich zu Hause läuft. Und das hat Auswirkungen natürlich. Also die kommen ja eh nicht, die interessieren sich nicht für ihre Kinder, die kommen nie zu Elternabenden. Dann zack, fertig, müssen wir gar nicht mehr hinterfragen, wir wissen es ja schon. Die kommen nicht, müssen wir auch gar nicht uns fragen, warum kommen sie vielleicht nicht. Könnte das vielleicht auch was mit dem System selber zu tun haben oder mit der Angst, nicht sich gut ausdrücken zu können oder abgewertet zu werden, was ja permanent auch passiert. Ja, ist schwierig, anstrengend. Und das zu hinterfragen ist auch, finde ich, in diesem System schwierig, weil ich habe öfters auch mal gehört, naja, wir haben ja eh immer keine Zeit, und im Grunde, ich ja, was soll ich denn noch alles tun?
Falls ihr in Freiburg oder in der Nähe lebt, schaut unbedingt vorbei, jetzt am Wochenende im E-Werk. Das genaue Programm von Dear White People findet ihr auf der Website vom E-Werk. Und das war es auch schon vom Süd-Nordfunk, Januar 2020. Verantwortlich für die Sendung und im Studio war Eva, die sich sehr bei Anna Adell sowie bei Johanna Dangel und Isabel Ihring und dem Musikprojekt Bubble Project bedankt. Die einzelnen Beiträge könnt ihr nochmal nachhören auf den Websites des IZ3W und von Radio Dreieckland, www.iz3w.org und www.rdl.de. Die nächste Sendung Süd-Nordfunk gibt's dann am 4. Februar hier bei Radio Dreieckland oder einem anderen freien Radio eurer Wahl. Bis dahin, habt einen schönen Januar.
Tippen, Tasten, Funken, Radio. Aus Print nach mehr.
IZ3W on Air. IZ3W?
Die nord-südpolitische Zeitschrift IZ3W on Air. On Air.